Parashat Vayikra haben ja den Ruf, schwierig zu sein, vielleicht sogar, Gott behüte, langweilig zu sein. Und ich werde also versuchen, auch meinen kleinen Beitrag dazu beizutragen, zu zeigen, dass das nicht so ist. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es dem guten Ruf von Chumash Vayikra vielleicht auch nicht hilft, dass wir Vayikra und Zaf immer wieder so kurz vor Pesach haben. Also mir ist es in früheren Jahren sicher schon manchmal so gegangen, dass man, wenn man mitten in den Pesach-Vorbereitungen steckt, doch nicht mehr so intensiv Zeit hat, die Parascha der Woche zu schauen. Und dann kommt ausgerechnet gerade dann, wenn man sich eh schon ein bisschen schwerer tut mit den Anforderungen, dieses Buch Vayikra, wo so viele Dinge über den Betrieb des Mishkan, über Korbanot drinnen stehen, wo man auf den ersten Blick einmal den Eindruck hat, das betrifft uns heute vielleicht gar nicht. Und wo man auch den Eindruck hat, es könnte ein bisschen trocken sein, diese Beschreibungen von Korbanot. Und wir wollen heute sehen, wie das doch auch sehr, sehr viel Sinn ergeben kann. Wie wir bemerkt haben bereits, ist im Parashat Vayikra am Anfang von Chumash Vayikra vor allem einmal die Rede davon, welche Korbanot es gibt. Insgesamt, das Chumash Vayikra hat ja den Charakter, dass es uns einerseits sagt, wie gehen wir jetzt mit dem Heiligtum, mit dem Mishkan, das gerade gebaut wurde, um? Und wie wir auch schon gehört haben, kann das aber nicht die einzige Erklärung sein, weil es gibt ja doch auch erzählende Episoden, nicht viele, aber doch, im Buch Vayikra. Und es gibt ganz, ganz sicher Mitzvot, die nicht im engeren Sinn Teil des Betriebs des Mishkan sind, wenn wir dann zum Beispiel schon in Parashat Kiddushin, weshalb wir auch schon die Erklärung gehört haben, dass eigentlich Chumash Vayikra davon handelt, wie wir unser Verhältnis zu Gott so gestalten, dass wir ein heiliges Leben führen. Wie macht man das, heilig zu sein? Das wird dann in Parashat Kiddushin das große Thema werden. Und hier ist der Anfang von dem, der Auftakt. Es wurde am Ende des Buches Schmott beschrieben, wie der Mishkan gebaut wurde. Und jetzt soll dieser Mishkan verwendet werden. Und wir brauchen natürlich Anleitungen, wie verwendet man den jetzt? Also wir kriegen jetzt eine Art von Bedienungsanweisung. Was machst du mit diesem Mishkan, der da so wunderschön gebaut wurde? Soweit, so einfach. Und wir finden jetzt verschiedene Korbanot vor. Ich verwende den hebräischen Begriff Korban, weil sowohl Opfer als auch das aus dem Englischen, aus dem Lateinischen, Englische Sacrifice sind nicht wirklich gute Begriffe dafür. Korban hat ja etwas zu tun mit Karov. Bei Opfer kommt mehr von Gabe, Sacrifice kommt mehr von irgendwas mit heilig, aber alles ist nicht das gleiche, der gleiche Begriff wie Korban. Man nähert sich. Der Mensch nähert sich in irgendeiner Weise zu Gott, wenn er ein Korban bringt. Na, dann schauen wir mal, welche Korbanot wir hier finden. Wir wollen ein bisschen einen Überblick machen, welche Arten von Korbanot uns hier beschrieben werden. Ich möchte dann noch ein bisschen auf die Reihenfolge eingehen und dann werden wir ein bisschen Zusammenhänge sehen. Zunächst einmal haben wir am Anfang in Parashat Vayikra haben wir das Olah-Opfer. Wobei die ersten beiden Kategorien, die ersten drei, Olah, Mincha und Schlamim, von Korbanot, die wir kennenlernen werden, sind freiwillige Opfer. Ein Mensch hat das Gefühl, ich möchte da gerne ein Korban bringen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und uns wird eigentlich gesagt in einer Weise, die sich sehr so liest wie, wenn du das machen willst, dann kannst du es so und so machen. Also es ist etwas, das schon eine Vorschrift hat, im Sinne, dass vorgeschrieben ist, wie du diese Opfer richtig bringst. Aber wir haben verschiedene Optionen, welche Opfer es gibt, welche Korbanot es gibt. Und es ist zunächst einmal eine freiwillige Sache. Also haben wir zunächst einmal ab im ersten Absatz von Vayikra, das fängt an bei 1,1, wo wir die kleine Einleitung haben, dass Hashem zu Mosche spricht aus dem Ohel Moed und Mosche soll den Bnei Israel sagen, es sind ja die Bnei Israel angesprochen, nicht etwa nur Kohanim und Leviim, das wird in der nächsten Parascha sein. In der nächsten Parascha werden wir sehen, diese Korbanot aus der Perspektive der Kohanim und Leviim, die das umsetzen müssen. Hier ist es für alle Bnei Israel. Und es gibt einmal die Möglichkeit, wenn man so ein Korban bringen will, man kann ein Ola-Opfer bringen und man kann das mit Rind machen. Da muss jemand sehr viel Geld dafür haben, dass er ein Rind in seiner Herde hat, aber das ist möglich. Und dann gibt es, wir haben einen Absatz bei Kapitel 1, Vers 10, gibt es die Option, dieses Ola-Opfer zu bringen mit Zon, mit Schafen oder Ziegen. Manchmal wird Zon übersetzt in deutschen Übersetzungen mit Kleinvieh. Ich halte das für eine ganz eine gute Strategie. Es gibt nicht wirklich ein deutsches Wort dafür. Zon können Schafe oder Ziegen sein. Also das, was man hat in einer Herde, dass das kleinere ist im Vergleich zu einem Rind. Daher ist der Trick, das Wort Kleinvieh zu erfinden, für Zon ein guter Trick. Wir sprechen von Schafen oder Ziegen, wenn wir von Zon sprechen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt nehmen wir vielleicht auch an, das ist für jemanden, der nicht gar so reich ist. Und dann gibt es in 1,14 auch die Möglichkeit, so ein Ola-Opfer mit Geflügel zu bringen. Das ist eindeutig dann ein bisschen billiger. Das sind die Möglichkeiten, die uns geboten werden für so ein Ola-Opfer. Jetzt aus den Beschreibungen entnehmen wir, ein Ola-Opfer ist ein Korban, das zur Gänze auf dem Altar verbrannt wird. Also da gibt es nicht nachher was zum Essen, sondern das wird zur Gänze gegeben. Daher Ola ein Aufstiegsopfer. Manchmal gibt es, Samson Raphael Hirsch übersetzt mit Emporopfer. Ola eigentlich wörtlich, es steigt auf. Das ist ein Korban, wo niemand irgendwie was davon konsumiert, sondern das steigt auf zu Gott. Die Symbolik ist, glaube ich, relativ leicht zu deuten. Bei einem Ola-Opfer will der Mensch anzeigen, dass ich mich mit allem, was ich da jetzt einsetzen und investieren kann, hingebe zu Gott. Die menschliche Seele will aufsteigen zu etwas Heiligen, will sich hingeben zu Gott. Das ist das, was das Ola-Opfer symbolisiert. Da bleibt gar nichts über, sondern alles will man geben. Dann gibt es eine andere Kategorie. Das ist das Korban Mincha. Das beginnt bei 2.1. Bei 2.1 beginnen verschiedene Kategorien von so einem Korban Mincha. 2.1, wenn Nefesh Kita grief Korban Mincha, la Hashem solet je Korbano. Es ist aus Mehl und jemand, der so ein Mehlopfer bringen will, der gießt Öl darüber und gibt auch eine Art von Weihrauchduft darauf. In der ersten Version, in der es uns hier gezeigt wird, werden diese Zutaten einfach zusammengemischt und als Korban gebracht. Dieses Korban Minche hat offensichtlich den Zweck, Gott für irgendetwas zu preisen, ohne dass es einen spezifischen Anlass geben muss. Hirsch übersetzt es daher mit einer Huldigungsgabe. Das ist die blumige Sprache des 19. Jahrhunderts, aber trifft es an sich ganz gut. Man will Gott in irgendeiner Weise hier preisen. Und es gibt jetzt nicht zum Beispiel einen konkreten Anlass, wie dass jemand aus Lebensgefahr gerettet wurde oder für irgendetwas Konkretes zu danken hat, sondern ein allgemeines Anerkennen. Und das Interessante ist, wir werden jetzt verschiedene Typen von diesem Korban Mincha sehen. Sie sind aber immer alle aus dem Mehl, fast alle, fast alle. Und dieses Mehlopfer ist so ein bisschen, naja, das ist das Grundnahrungsmittel. Wir kriegen jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie das im Detail ausschauen kann. Wenn wir schauen in Vers 2,4, Kapitel 2, Vers 4, sehen wir, er kann dieses Korban Mincha auch bringen, in einer Art, dass der Teig im Ofen gebacken wird. Okay? Und man kann dieses Korban Mincha auch bringen, das ist gleich in Vers 2,5, so dass es in einer Pfanne gebacken wird. Und man kann es bringen in Vers 2,7, so dass es in einem Tiegel, das ist so, also so ein bisschen runderes Gefäß, so ein kleines Schüsselchen wie eine Backform, nicht eine flache Pfanne, auch in dem kann das gebracht werden. Und dann gibt es in Vers 2,14 ein spezielles Korban, nämlich das Omer. Was wir hier haben, sind verschiedene Optionen, wie man es machen kann. Aber es ist immer dieser Mehlteig, der verfeinert wird durch das Öl und durch die Gewürze. Also nicht einfach nur nackt, aber das Mehl weist uns doch ganz, ganz stark darauf hin, das ist das Grundnahrungsmittel. Also hier spricht der Mensch, der dieses Korban bringen will, von seiner Existenz, dass er überhaupt mal was zum Essen hat. Hier reden wir nicht von Schafen oder Kühen oder Geflügel, sondern hier sprechen wir von Basics, davon, dass du überhaupt einmal Brot zum Essen hast. Das ist das, was der Mensch hier sozusagen einbringt. Und damit, dass er dieses Korban bringt, sagt, ich habe das dem lieben Gott zu verdanken, dass ich diese Sachen habe, dass ich diese Grundnahrung habe. Das ist das, was hier meines Erachtens drinnen steckt. Ein spezieller Fall ist das, was wir als Omer kennen. In 2,14 wird beschrieben, das Minchat Bikurim, Kapitel 2, immer noch, Vers 14, Veim Tagrif Minchat Bikurim, dass die Erstlingsminchagabe, das von den ersten Getreidekörnern. Auch hier ist es das Getreide, aber hier ist es insofern ein Sonderfall, als es nicht das feine Mehl ist, aus dem man einen schönen Teig gemacht hat, sondern hier ist es, dass man überhaupt die ersten Getreidekörner hat, die Gott gegeben hat. Natürlich steckt auch hier drinnen, dass wir hiermit anerkennen, dass Gott derjenige ist, der uns da was zum Essen gibt, und darum haben wir das Bedürfnis, so ein Korban zu bringen. Dann haben wir die Kategorie der Schlemim in Kapitel 3, Kapitel 3, 1, Veim Zevach Shlamim Korbano. Shlamim, es gibt die Übersetzung Friedensmahlopfer oder Friedensopfer, Shalem so wie Shalom, oder es gibt die Übersetzung Ganzopfer, nämlich Shalem heißt er eigentlich ganz. Das Schlamim ist jetzt ein Korban, da gibt es nachher was zum Essen. Es gibt heutzutage manchmal Leute, die, wenn sie versuchen zu beschreiben, wie wir uns das vorstellen sollen, sagen, so ein Schlamim-Opfer, da hat jemand Kiddusch gegeben. Da gibt es sehr, sehr viel zum Essen. Zu so einem Schlamim-Opfer wird auch viel Brot rundherum serviert und da gibt es viel zum Essen. Das muss auch aufgegessen werden in einer bestimmten Zeit und das kann nur aufgegessen werden, wenn der, der das Schlamim-Opfer bringt, auch Leute einladet, mitzuessen. Also ein Schlamim-Opfer ist das, was wir heute vielleicht ganz gut kennen, wenn jemand anlässlich irgendeiner Simcha etwa ein Buffet gibt, dann kann man sich also das so ähnlich vorstellen. Hier haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal wird uns erklärt in 3.1 und dem folgenden Absatz, dieses Schlamim kann von einem Rind sein. Dann haben wir in 3.6, in dem Absatz, der bei 3.6 beginnt, dass es von Zon sein kann. Und das teilt sich jetzt in zwei Möglichkeiten. Es macht ein bisschen einen Unterschied, ob dieses Kleinvieh jetzt ein Schaf ist, das ist beschrieben in dem Absatz, der bei 3.6 beginnt, oder ob es von einer Ziege ist. Bei 3.12 haben wir im Es Korbano, da ist es der Fall, dass eine Ziege gebracht wird. Und das ist im Detail dann nicht genau die gleiche Anweisung, wie das zu machen ist. Es gibt hier ganz, ganz viele Details, die ich bis heute noch nicht so genau durchschaut habe, aber wo es ganz sicher viel zu deuten gäbe, wenn man in die Symbolik dieser Details hineingeht. Aber jedenfalls sehen wir hier wieder verschiedene Optionen. Dieses Schlamim-Opfer konnte sein von einem Rind, es konnte sein von einem Schaf oder von einer Ziege. Damit sind am Ende des dritten Kapitels sind jene Korbanot abgeschlossen, wo der Mensch auch eine Option hat, sie freiwillig zu bringen. Wir kommen dann zu den Chatat-Opfern, die insofern gebracht werden müssen, als wenn jemand eine Verfehlung gemacht hat, dann musste das auch anfallen. Jetzt, was wir bisher gesehen haben, würde ich einmal so zusammenfassen. Es wird hier einerseits ein fester Rahmen vorgegeben, wie solche Korbanot auszuschauen haben. Es gibt hier sehr deutliche Regeln, was das ist, wer was davon isst oder auch ob es da überhaupt was zum Essen gibt, was der Kohen macht. Alle diese Vorgänge haben sehr genaue Regeln, die zum Teil auch noch später ausgeführt werden als an dieser Stelle. Aber auch hier, wenn man es jetzt im Detail durchliest, sieht man sehr genaue Anweisungen. Und Gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Flexibilität. Es gibt verschiedene Kategorien von Kabanot. Es gibt nicht eines, es gibt nicht eine 0815-Lösung für alle Menschen in allen Situationen, sondern es gibt verschiedene Kategorien. Und es gibt auch eine gewisse Flexibilität, nicht nur vom Typus des Korbans, wir haben drei verschiedene Typen gesehen, sondern auch von der Art, wie man es macht. Die Art, wie man es macht, kann jetzt berücksichtigen, dass jemand mehr oder weniger Geld hat. Also nicht jeder kann sich eine Kuh leisten oder einen Stier. Aber auch im Detail Dinge, die jetzt vielleicht keine finanziellen Sachen sind. Diese verschiedenen Typen, wie ich ein Korban Mincha bringen kann. Ich kann den Teig einfach so zusammenmischen. Ich kann den Teig im Ofen backen. Ich kann den Teig in einer Pfanne backen. Ich kann den Teig in einem Tiegel backen. Das ist auch ein bisschen so eine individuelle Flexibilität. Du kannst dein Korban schon so gestalten, dass es für dich passt. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Typisches hier dafür, was die Tora von uns erwartet. Die Tora erwartet von uns einerseits, dass wir Regeln so einhalten, wie die Tora sie vorgegeben hat, weil der liebe Gott weiß es halt im Zweifelsfall doch besser als wir und es ist nicht so, dass wir uns einfach irgendwas ausdenken. Aber gleichzeitig ist es nicht so starr, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie du handeln sollst, sondern es gibt durchaus verschiedene Optionen, wo der Mensch auch das für sich selbst und für die jeweilige individuelle Situation passende dann eben umsetzen kann und es durchaus eine gewisse Bandbreite von Möglichkeiten gibt. Und jetzt kommt die zweite Hälfte ab Kapitel 4. Übrigens, in diesem Fall ist es so, dass die Kapiteleinteilungen, wo wir ja immer besprochen haben, dass die nicht jüdisch sind, die Nummerierungen, dass die sehr gut mit unseren eigenen Absatzeinteilungen zusammenpassen. Ich nehme an, das ergibt sich einfach ganz gut aus dem Inhalt. Es ist relativ leicht hier zu sehen, erst einmal der Typ des Olah-Opfers, dann der Typ des Mincha-Opfers. Also da waren sich irgendwie alle einig, wo ein neues Kapitel beginnt, zumindest bis zum Kapitel 4. Jetzt kommt der große Block der Chatat. Chatat-Opfer. Korban Chatat, wenn jemand ein Verbot übertreten hat, ein Verbot Minhag Torah, wir reden hier nicht von rabbinischen Verordnungen, sondern ein Verbot Minhag Torah. Wir haben gerade im Shiur, den wir vorher gehört haben, gelernt, dass es um solche Verbote geht, wo auch eine Art von Todesstrafe drauf steht, wobei das kann ein Tod von himmlischer Hand sein, aber es ist in der Kategorie von solchen Dingen. Jemand hat etwas sehr, sehr Ernstes getan und es wurde getan beschogeg, in irgendeiner Art versehentlich und weil mit Absicht, das ist nicht so einfach zu lösen. Es wurde versehentlich getan. Beim Korban Chatat, wenn wir mal das Ascham, das am Schluss kommt, außer Acht lassen. Aber es war schon eine sehr, sehr ernste, schwere Sache, eine Übertretung eines schweren Verbotes aus der Tora. Und das ist jetzt passiert und der Mensch will das irgendwie bereinigen. Wir wissen natürlich, der Mensch muss auch Tschuwa machen, seine Verfehlung einsehen, aber in Zeiten, in denen es ein Beit HaMikdash gab, musste man eben auch ein Korban Chatat bringen, als eine Art von Entschuldigung beim lieben Gott für das, was man angestellt hat. Und jetzt gibt es interessante Differenzierungen. Zunächst einmal haben wir das Chatat eines Kohens. Wir reden hier vom Betrieb des Mishkan und wenn der Kohen selber etwas falsch macht, ist das natürlich eine ernste Sache, weil es dann im Mishkan selbst nicht so ganz heilig zugeht. Also zunächst einmal ist der Kohen derjenige, der in die Situation kommen kann, ein Korban Chatat bringen zu müssen. Und das ist eine große, große Sache. Das ist nämlich ein ganzer Stier. Also das wird eine teure Geschichte. Dann gibt es auch eine andere sehr, sehr ernste Möglichkeit, dass nicht einfach irgendwie ein Mensch sich einen Fehler gemacht hat, sondern das ist jetzt ab Vers 4, 13, Kapitel 4, Pasuk 13, Kol Adat Israel, die ganze Gemeinde. Wie geht es, dass die ganze Gemeinde sich irrt? Wir wissen, es besteht selten Einigkeit unter jüdischen Menschen, also die ganze Gemeinde kann nicht einer Meinung sein. Es kann sich aber ein Beit Din irren. Es kann sich leider, das ist auch möglich, ein Beit Din irren. Beit Din sind auch Menschen und irren sich auch einmal. Und jetzt nehmen wir an, ein Beit Din hat irgendeine so ernste Verfehlung gemacht. Und das ist also eine Verfehlung der ganzen Gemeinde. Und dann ist man draufgekommen, man hat die Einsicht gewonnen, das war ein Irrtum und jetzt will man das wieder gut machen. Und da fällt also auch ein Korban Chatat an mit einem Stier, weil auch das eine ganz, eine große Sache ist. Also wir haben hier zunächst einmal in der Kategorie dieser Chatat-Korban, haben wir die Extremfälle eines Kohens und eines Bet-Dins, die Verfehlungen machen, was anders wiegt, als wenn der einfache Bürger eine Verfehlung macht. Dann gibt es noch die Kategorie des Nasi, des Fürsten. Die Kategorie des Nasi, das fängt an bei 4,22. Kapitel 4, Passuk 22. Asher Nasi Yecheta, wenn ein Fürst, ein Nasi, ein Stammesfürst, eine Verfehlung gemacht hat, der hat jetzt als Korban Chatat eine männliche Ziege zu bringen. Und dann in 4,32 kommt der Normalfall, nämlich einfach so jemand. In 27 fängt es an. Bei 4,27 fängt die normale Person aus dem Volk an. Vers 27. Wer im Nefesh achat techeta mishgaga me'am ha'aretz. Wer eine Seele hat sich vergangen, wieder versehentlich aus dem Volk des Landes. Also einfacher Bürger, kein Nasi, kein Betstehen, kein Kohen. Und da gibt es wieder zwei Optionen, nämlich eine weibliche Ziege oder ein Schaf. Samson Raphael Hirsch weist hier darauf hin, dass der Unterschied zwischen dem Korban des Nasi, des Fürsten, und dem Korban des einfachen Menschen nicht wesentlich ist, nicht wesentlich groß ist. Also es ist zwar einmal eine männliche Ziege, einmal eine weibliche Ziege und ich habe noch keine wirklich befriedigende Antwort gefunden, wie das symbolisch zu deuten, aber vom Wert des Tieres, vom Umfang dessen, von dem, was gemacht wird, wenn wir uns diese beiden Absätze durchlesen, ist das ziemlich parallel. Es ist nicht hundertprozentig ident formuliert alles, aber es ist ziemlich parallel. Und hier weist er darauf hin, dass der Nasi also hier nicht besonders hervorgehoben ist. Er hat eine besondere Funktion, aber ist nicht so abgehoben vom normalen Volk, wie man vielleicht die Idee haben könnte. Also es ist eine sehr interessante Beobachtung, dass die beiden Kategorien hier eigentlich ziemlich auf einer Stufe sind. Auch wenn selbstverständlich der Nasir eine besondere Rolle hat, braucht er nicht glauben, dass er ein besonders hervorgehobener Mensch ist. Und dann haben wir ab Kapitel 5 den Fall einer unterlassenen Zeugenaussage oder jemand hat etwas berührt, das Tamé ist. Oder jemand hat ein Gelübde gemacht und dann vergessen, es einzuhalten. Und dafür ein Korban hat. Das sind Sachen, die sind jetzt vielleicht ein bisschen kleiner als die ersten, also nicht vielleicht, sondern sicher, ein bisschen kleiner als die ersten Dinge. Insofern, als man könnte sagen, da hat man ja nichts gemacht. Bei den Verfehlungen, die wir bisher besprochen haben, die zu einem Korban Chatat geführt haben, war es eine ausdrückliche Übertretung eines Verbots. Also ein Beispiel wäre, jemand macht eine Melacha am Schabbat. Da tut man was. Da tut man was. Während hier geht es um Dinge, die man nicht getan hat oder wo man in Berührung gekommen ist mit etwas. Das ist also nicht so eine Aktivität wie die Sachen, die wir vorher angeschaut haben, sondern ich hätte eine Zeugenaussage tätigen sollen und gemacht habe ich gar nichts. Da ist es nicht die Tat, sondern die Unterlassung, die der Fehler ist. Dann haben wir hier interessanterweise die Einführung eines Themas, das uns im Chumash Vayikra noch viel begegnen wird, nämlich von Tumah. Das war bisher gar nicht da. Wir haben noch nie davon geredet, dass etwas Tamé sein wird. Jetzt ist es da. Es kann sein, dass etwas Tamé sein wird und dass, wenn du das berührt hast, dann ist das ein Problem. Wir werden später Gelegenheit haben, über Tumah ausführlicher zu sprechen. Aber ich möchte etwas einmal versuchen anzumerken, wenn man überlegt, was das ist. Was sind diese seltsamen Regeln von Tahara und Tum'a, die vor allem in Beit HaMikdash gegolten haben und die uns heute daher zu einem sehr, sehr großen Teil gar nicht betreffen? Wie kann man das erklären? Und mir ist etwas aufgefallen, es ist eine Art von, ich nenne das vielleicht etwas zugespitzt, eine spezielle Kaschrut für den Beit HaMikdash. Wir haben als Am Israel Regeln für koscher oder nicht koscher. Und jetzt gibt es noch etwas, es gibt eine eigene Art von noch mehr koscher, wenn ich so sagen darf, für den Beit HaMikdash. So würde ich beschreiben, worum es da eigentlich geht, wenn gewisse Sachen, wie zum Beispiel ein gewisses zerrissenes Tier oder so, Tameh sein können. Wir werden auf das Thema aber noch ausführlicher bei späteren Gelegenheiten kommen können. Hier kommt das auf einmal so rein, dass das erste Mal wir bemerken, aha, das gibt es ja auch, dass es im Mishkan da eine eigene Kategorie gibt, dass Dinge Tahor oder Tameh sein können. Dann haben wir in ab 5,11, Kapitel 5, Vers 11, da haben wir wieder einen kleinen Absatz. Jemand kann sich das nicht leisten. Die Chatats, die beschrieben wurden, und er bringt stattdessen etwas Kleineres. Hier sehen wir wieder eine gewisse Flexibilität, wenn die Person sich das nicht leisten kann, was vorher gesagt wurde zu den Chatat im Kapitel davor, dann hast du auch die Option, das mit Mehl zu bringen. Dieses Mehlopfer ist jetzt aber anders als das Mincha, das wir am Anfang beschrieben haben. Hier fehlt das Öl und die netten Gewürze, weil hier geht es ja darum, ein Korban Chatat zu bringen, weil man etwas falsch gemacht hat. Da wird nicht so nett der feine, nette, wohlriechende Kuchen gebacken, sondern hier bleibt das auf einer einfacheren Ebene. Aber es gibt diese Option, es durch ein Mehlopfer zu ersetzen. Dann haben wir ab 5,14 kommt jetzt diese Kategorie der Aschamim, über die wir gerade im Shiur davor sehr, sehr viel gehört haben. Hier wird eingeführt die Kategorie von Ascham. Die erste Möglichkeit, wie es eingeführt wird, das ist Kapitel 5, Vers 14, wobei Vers 14 ist, weil der Becher Shemel Moshe Lemor und der Inhalt kommt dann in Pasuk 15. Nefesh Kitim Ol Ma'al Vechat'a Beshbishgaga immer noch Mikotshi Hashem. Jemand hat in einer Sorglosigkeit, hier ist es noch Bishgaga, irrtümlich, in irgendeiner Fahrlässigkeit, einer Sorglosigkeit, hier übersetzt er mit Sorglosigkeit, das ist nicht ganz wörtlich, trifft es aber sehr gut, fahrlässig, unachtsam, hat jemand Heiligtum, etwas, das dem Heiligtum geweiht ist, etwas, das kodisch ist, dem Heiligtum geweiht ist, irgendwie missverwendet, weltlich verwendet. Das ist natürlich schlecht. Das ist eine Möglichkeit, dass es zu einem Ascham kommt. Übrigens ist das ein sehr teures Ascham. Und dann haben wir ab 5,17, dass jemand sich nicht sicher ist. Das ist das sogenannte Ascham Talui. Ein Ascham, das gebracht wird, weil man sagt, na, es hängt davon ab. Jemand ist sich nicht sicher, ob er eine Avera begangen hat oder nicht. So etwas kann denkbar sein, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Sachen vor sich hatte, sagen wir ein geheiligtes Gut und ein profanes Gut, und er weiß nicht, welches von beiden er verwendet hat. Vielleicht ist eh nichts passiert, weil er das Richtige erwischt hat. Vielleicht hat er das Falsche erwischt und ist schon etwas passiert. Also so ein Fall, wo jemand nicht weiß, habe ich jetzt diese Avera gemacht oder nicht. Das kann sein. Und dann haben wir ab 5,20 das, worüber wir vorher einen sehr ausführlichen Shiur vom Rav Folger gehört haben. Jenes Ascham, das gebracht wird, weil jemand sich an anvertrauten Gut vergriffen hat, ein Darlehen nicht zurückgegeben hat, abgeleugnet hat, einen Diebstahl gemacht hat oder ein verlorenes Gut, nicht, das er gefunden hat, nicht zurückgegeben hat. Also hier sind es Sachen, die eindeutig mit Absicht passiert sind. Und hier haben wir diese Kategorie jetzt, wo wir vorhin gehört haben, dass die Regeln hier eigentlich auch beinhalten, dass man die Tshuva machen muss, während Beim Korban Chatat war es eher so, dass die Tschuwa eigentlich schon stattgefunden hat, dadurch, dass der Mensch das bereut hat, und das Korban ist so die Zugabe. Beim Asham ist hier mehr von der Tschuwa in die Handlung des Korbans eingebaut, wie wir gerade gelernt haben. Das ist jetzt also das, wovon unser Parascha handelt. Von diesen Typen von Korbanot. Und wir haben gesehen freiwillige Korbanot, wir haben gesehen Korban Ola, Mincha und Schlamim als Freiwillige in verschiedenen Typen. Wir haben gesehen Korbanot, die an einen Anlassfall gebunden sind, wo man sich nicht aussuchen kann. Verschiedene Arten von Chatat, wenn jemand ein Verbot übertreten hat. Und diese ganz speziellen Typen von Ascham, wo auch irgendein Vergehen oder im harmlosesten Fall vielleicht eine Fahrlässigkeit, aber im schlimmeren Fall ein echtes Vergehen dazu führt, dass man etwas falsch gemacht hat und will das jetzt wieder gut machen. Jetzt, wenn ich versuche, ein bisschen diese Struktur anzuschauen, dann fällt vielleicht etwas auf, nämlich die Reihenfolge, womit es beginnt. Es beginnt nicht mit dem, was vielleicht so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nicht allen so wie mir, aber was vielleicht für viele von uns so landläufig der erste Gedanke wäre. Der erste Gedanke wäre vielleicht das Korban Chatat. Das haben wir relativ viel im Kopf. Wenn etwas schiefgegangen ist und man macht Tschuwa, dann muss man, wenn es einen Beit HaMikdash gibt, auch ein Korban Chatat bringen. Damit fängt es aber nicht an, sondern es fängt eher mal an mit so etwas wie einem Idealzustand. Zunächst mal haben wir ein Korban, das ein Mensch bringen will, weil der Mensch motiviert ist, ein Korban zu bringen. Nicht, weil ich einen Blödsinn gemacht habe und jetzt muss ich das ausbügeln, sondern es ist alles in bester Ordnung. Und ich bin motiviert, ein Korban zu bringen. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, was das da gibt. Es gibt ein Korban, wo man zur Gänze sich aufgeben will, also symbolisch. Es gibt ein Korban, das sich mehr auf die Grundnahrung bezieht, auf das Mehl, damit dass wir Brot zum Essen haben. Es gibt ein Korban, wo ich Gäste einlade. Und dann habe ich erst als zweite Hälfte den Fall, naja, was ist, wenn es schiefgegangen ist? Zunächst einmal spricht die Tora vom Idealzustand. Zunächst einmal spricht die Tora davon, wie der Mensch es machen soll. Auch auf einer, das sind freiwillige Sachen, aber die Tora erwartet, du willst doch so etwas machen, aber es muss aus dem Herzen des Menschen kommen. Und dann erst kommt der Abschnitt, der uns sagt, okay, wenn das jetzt nicht so funktioniert hat, wenn etwas schiefgegangen ist, du hast die Tora nicht richtig eingehalten, du hast ein Verbot übertreten, dann musst du das und das machen, um das wieder auszubügeln. Das ist jetzt der zweite Teil. Und natürlich ist dieser zweite Teil auch wichtig, weil der zweite Teil ist einfach auch die Realität, wie der Mensch ist. Wir machen unsere Fehler. Also wir können nicht nur den ersten Teil anschauen. Wir können nicht nur den Idealzustand anschauen und sagen, ah, alles soll kommen von uns freiwillig und wir wollen unsere Hingabe, unsere Dankbarkeit ausdrücken. Natürlich soll das so sein, aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann wird es nicht ganz funktionieren, weil wir machen unsere Fehler. Also der zweite Teil ist auch notwendig, der sagt, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Und da ist es vielleicht, glaube ich, der Weg vom Chatat zum Ascham ein bisschen eine Zuspitzung zum Schärferen. So wie am Anfang. Am Anfang haben wir mit dem Olah vielleicht das Extrem. Der Mensch will sich zur Gänze Gott hingeben, mit allem Energien. Beim Schlamim ist es schon so, ich will mit anderen Menschen da auch gemeinsam essen. Da kommt nicht mehr alles beim lieben Gott an. Beim Chatat ist es wesentlich, ist die Betonung auf dem Versehentlichen. Beim Ascham geht es um Dinge, wo jemand schon nicht mehr versehentlich gehandelt hat. Also es ist vielleicht so, dass es in beiden Richtungen, also am Anfang und am Schluss, das Extremere hat. Es gibt eine Interpretation von Rav Menachem Leibtag zu Parashat Vayikra, also er hat zu allen Parashat was gesagt und geschrieben. Und er bringt hier eine sehr interessante Verbindung, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Nämlich, wir können diese beiden Gruppen, das ist die idealen freiwilligen Opfer gab, Olam in Verschlamim, und dass wir jene Gruppe haben, wo wir ein Korban bringen müssen, weil wir etwas verbockt haben. Das können wir durchaus in Beziehung setzen zu dem, was gerade im Chumash vorher war. Wir haben vorher Chumash Schmott gehabt. Und jetzt fangen wir gerade an, Vayikra. Das ist der Anfang von Chumash Vayikra. Und man könnte doch eigentlich auch erwarten oder es für passend halten, wenn der Anfang des Buches Vayikra irgendeinen Zusammenhang hat mit dem, was vorher gerade im Buch Schmott war, auch wenn das jetzt ein Buch ist mit einem anderen Schwerpunkt und einem anderen Charakter, wäre doch nicht blöd, wenn das auch ein bisschen zusammenhängt. Und es gibt bei Chumash Schmott verschiedene Möglichkeiten, was man mehr betont. Also das Chumash Schmott endet bekanntlich mit dem Bau des Mishkan, das haben wir gerade erst vor einer Woche gehabt. Und es gibt hier verschiedene Sichtweisen in Mefaschim, was man mehr betont. Man kann betonen den Mishkan als eine Art von Fortsetzung der Erfahrung am Berg Sinai. Es war die große Erfahrung am Berg Sinai. Und der Mishkan ist etwas, das nehmen wir sozusagen von dort mit. Und damit wollen wir die große Erfahrung am Berg Sinai weiterführen. Wenn man in den Kommentar des Ramban schaut, Nachmanides, geht der sehr stark in diese Linie. Wir haben zuletzt mehr die andere Linie besprochen, die Rashi betont, nämlich dass der Mishkan vielleicht auch gebaut wurde als Wiedergutmachung für die Sünde mit dem goldenen Kalb. Und wenn wir jetzt diese beiden Gruppen von Kabanot haben, dann kann man das in Verbindung setzen. Rav Leibtag weist darauf hin, dass wir Olah und Schlamim, also die großen Highlights der ersten Hälfte unserer Kabanot, dass wir die in Schmotte hatten am Berg Sinai. Das war in Parashat Mishpatim. Das ist in Chumash Schmott im Kapitel 24. Chumash Schmott, Kapitel 24. So, es beginnt ein Absatz bei 24.1, aber es ist 24.4, ist dann der Text, wo es losgeht. Wir haben das besprochen, wie wir Parashat Mishpatim gelernt haben. Vayichtof Moshe et kol divrei Hashem, vayeshkem Moshe baute einen Altar in der Früh, Tachatahar am Fuße des Berges und 12 Steine für die 12 Stämme. Und dann heißt es, Parim. Und sie haben gemacht Olot, Olar Korbanot, und sie haben geschlachtet Zvachim. Schlimim-Schlachtopfer für Hashem, und zwar waren das in dem Fall Stiere. Also wir haben ausdrücklich bei dieser Bündniszeremonie am Har Sinai gehabt, sie haben gebracht Olot und Schlamim. Und jetzt kann ich natürlich sagen, wenn wir später im Mishkan Olot und Schlamim bringen sollen, dann erinnert das daran. Also das kann eine Beziehung sein, wenn jetzt ein Mensch kommt und sagt, ich möchte ein Ola-Opfer machen, ich möchte ein Schlamim-Opfer machen, dann erinnert das an Har Sinai. Und ziemlich leicht, wenn wir jetzt schon auf dieser Fährte sind, ist jetzt natürlich Schluss zu folgern, dass Hatat und Asham, jene Korbanot, die sich darauf beziehen, dass etwas schiefgegangen ist, das wieder ausgebügelt werden soll, sich natürlich auf Chetaegel beziehen. Also, wir können hier diese Struktur, diese Art der Korbanot auch so lesen, dass wir sagen, das spiegelt das, was am Berg Sinai passiert ist. Am Berg Sinai war einerseits dieser wunderschöne Idealzustand, Am Israel macht einen Bund mit Hashem und sie haben gebracht Korbanot, Olot und Schlamim. Und andererseits ist es gleich schiefgegangen und war die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und für so etwas brauchen wir Korban Chatat und Korban Asham, weil sowas bei den Menschen eben auch passieren kann. Rav Leibtag weist dann noch auf etwas hin, dass wir ja alle wissen, dass Tefillot heute auch zurückgeführt werden technisch auf Korbanot. Also so wie es ein Tamid gab zu Schacharit, gibt es ein Schacharit, und so wie es ein Korban Mincha gab, gibt es ein Minchagebet. Und wenn wir also bedenken, dass unsere Gebete heute auch einen Bezug haben zu der Struktur der Korbanot, dann können wir daraus auch schließen, dass unsere Gebete auch beide Aspekte beinhalten sollen. Unsere Gebete sollen sowohl diesen Aspekt einer freiwilligen, von uns empfundenen Hingabe beinhalten, als auch einer Verpflichtung. Das ist also ein interessanter Hinweis, mit dem ich für heute schließe, dass man beim Davonen auch diese beiden Aspekte im Kopf haben kann. Einerseits wollen wir unsere Beziehung zu Gott gestalten in einer Weise, wo es aus unserem Herzen kommt, und andererseits haben wir auch eine Verpflichtung, einfach gewisse Sachen einzuhalten, wenn dann. Und beides soll in unseren Tefillot mit schwingen, so wie es beides in den Korbanot des Mischkan gegeben hat.